Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um Seelsorge an der Autobahn für Trucker und Reisende. Zu Gast sind Schwester Inge Meyer von der Christusträger-Schwesternschaft und der Diakon im Ruhestand Martin Heubach. Beide kommen neben der Kochertalbrücke in Baden-Württemberg an der A6 mit Fernfahrern und Reisenden ins Gespräch. Mit welchen Belastungen Lkw-Fahrer zu kämpfen haben und warum Reisende Autobahnkirchen aufsuchen, darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen und damit herzlich willkommen. Herr Heubach, Lkw-Fahrer sind die Deppen der Nation, sagen Sie. Das sind ganz schön harte Worte. Wie kommen Sie auf das Urteil?
Ja, der Lkw-Fahrer war früher der König der Landstraße. Das hat man bewundert, wenn man hoch auf dem Bock sitzt und alles überblickt und dahin fahren kann. Und heute, wo vieles verlagert wird von den Firmen auf die LKWs und die Staus zunehmen und Just-in-Timer abliefern muss, ist das ganz schön schwierig.
Aber warum dann Deppen der Nation?
Ja, weil, weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie einen LKW vor sich haben, der dann noch überholt und dann Elefantenrennen macht, das ist nicht so lustig. Und schimpfe ich jetzt über den oder denke ich, na, der hat eben einen Zeitdruck. Und dann werden Sie eben auch, jetzt auch seit die Grenzen aufgegangen sind von Osteuropa, billige Arbeitskräfte haben, werden Sie nicht mehr so gut bezahlt werden bei den Anlieferungsstellen oft auch nicht so freundlich und zuvorkommend behandelt.
Sie sprechen ja regelmäßig mit den Lkw-Fahrern und Fahrerinnen, und zwar auf der Autobahnraststätte Kochertalbrücke zusammen mit anderen Ehrenamtlichen. Was erzählen Ihnen die Lkw-Fahrer?
Also viele, vor allem von den osteuropäischen Fahrern, sind Wochen oder Monate lang von der Haus zu Hause weg, sind in ihrem Lkw nicht große Wohnung, also wenige Quadratmeter, müssen dann zum Beispiel am Wochenende eben 48 Stunden auf zum Beispiel unserem Rastplatz sein, kriegen manchmal sogar gar keinen Stellplatz, weil sie überfüllt sind. Und das stelle ich mir nicht so lustig vor, also da zu sein. Und eben auch weg von der Familie, von Vereinen, von Kirche. Und viele von denen können ganz schlecht eben Freundschaften, Beziehungen pflegen. Auch in der Ehe ist es sehr, sehr schwierig.
Was würden Sie denn sagen, sind so die größten Nöte und Sorgen der Lkw-Fahrer?
Also ich denke schon Beziehungsprobleme. Dass ich, wenn ich eben allein, auf mich allein gestellt bin, ist es eben schwierig. Und ich treffe ja jeden Tag andere unterwegs und bin Gefahren ausgesetzt. Aber so die Einsamkeit und das Alleinsein ist nicht so lustig. Und deshalb auch meine steile Aussagen sind die Deppen der Nation. Und wir sind aber von ihnen abhängig, weil wenn die nicht pünktlich ankommen, dann fehlen eben im Kaufhaus diese Ware und eine andere Ware. Oder ein Band steht still, weil eben irgendein Teil von einem Auto oder irgendwas anderem dann fehlt.
Wie groß ist der Druck, den die Lkw-Fahrer haben?
Also das kann man nicht grundsätzlich sagen, aber in der Regel ist es schon sehr groß. Weil die müssen ja auf Zeit laden, haben dann eine bestimmte Zeit bis zum Ziel, müssen durch viele Staus durch bis hin zu Vollsperrungen. Und jetzt neulich hat mal einer gesagt, ich habe eine vorgegebene Entladezeit. Komme ich zu früh, darf ich nicht rein. Komme ich zu spät, kriege ich eine auf die Mütze, weil eben für mich eben keine Abladebox mehr übrig ist.
Wie erleben Sie denn die Lkw-Fahrer, mit denen Sie ins Gespräch kommen?
Ähnlich wie Martin Heuber schon gesagt hat, dass die Fahrer unter sehr großem Druck sind und auch die familiäre Situation schwierig ist. Also manche sagen, ich habe die schönste Zeit, wie meine Kinder aufgewachsen sind, nicht miterlebt, weil ich auf der Straße war. Oder einer hat erzählt, er ist extra lange Strecken gefahren, um mehr zu verdienen, um ein Haus zu bauen. Jetzt hat er das Haus, aber die Frau ist gegangen. die Ehe, die Beziehung ist kaputt gegangen. Also die oft viele familiäre Probleme haben. Und dann hört man ja auch immer wieder, die dann auch zum Alkohol greifen, die dann auch Suchtprobleme haben.
Während dem Fahren oder am Abend, wenn sie Pause machen?
Das wissen wir nicht so genau. Mhm. Aber es wird schon viel Alkohol auch getrunken. Mhm. Und in letzter Zeit wurde auch, erst beim letzten Mal, war die Polizei da und hat kontrolliert. Also einer, der direkt neben uns stand, musste blasen. Und ist ja auch
wie
so.
Wie ist es ausgegangen?
Das wissen wir nicht. Mhm. Okay. Da halten wir uns dann raus.
Ja. Haben Sie aber das? Umso schöner ist es dann aber auch mitzuerleben, wenn ein LKW-Fahrer dann sieht, er wird von uns begrüßt, eingeladen. Und sie sagen, das haben wir noch nie erlebt, dass jemand uns wahrnimmt als LKW-Fahrer, unseren Beruf oder ihn als Person und dass er eingeladen wird.
Mhm. Und solange ich noch jung bin und vielleicht auch nicht so viele Krankheiten haben, geht es dann auch noch mal besser. Mhm. Aber wenn ich dann eben irgendwelche Krankheiten habe und meine Touren für Monate eingeteilt sind, ja, wann gehe ich zum Arzt oder wo gehe ich zum Arzt, habe gar keine Zeit. Die kommen ja aus der Autobahn bzw. den Raststätten gar nicht raus.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass Lkw-Fahrer von der Gesellschaft ausreichend gewürdigt werden, auch in dem Job, den sie tun?
Ich denke, da ist noch Potenzial nach oben. Also ist sehr wenig. Wie der Spruch ja sagt, die Deppen der Nation sind sie.
Sie empfinden das auch so. Sind Lkw-Fahrer denn stolz auf ihren Job? Wie erleben Sie sie?
Viele schon. Die fahren gern.
Ja. Gab es irgendeine Geschichte, Herr Heubach, die Sie besonders berührt hat, die Sie gehört haben?
Also ich könnte ein Buch schreiben über die Jahre, die ich schon dort bin, weil ich schon sehr, sehr vieles erlebt habe. Mhm. Aber jetzt bei unserem vorletzten Truckertreff war einer ganz zaghaft zunächst da und ich wollte ihm dann eine Truckerbibel schenken. Nee, er hat mit der Kirche nichts am Hut. Er ist dann aber die ganze gute zwei Stunden bei uns geblieben, hat sehr viel gesprochen. Er hat dann gerne sogar noch eine Truckerbibel mitgenommen. Und der hat das gleich seiner Disponentin gepostet, was er hier erlebt hat, also die Wertschätzung, und hat ihr gesagt, wir haben ja so einen Flyer, wo die Termine draufstehen, und hat dann der Disponentin gesagt, er will, dass sie die Touren so plant, dass er bei den nächsten drei Truckertreffs dabei sein kann.
Das findet einmal im Monat statt, genau. Der Truckertreff. Herr Heubach hat gerade diese Trucker-Bibel schon angesprochen. Was ist da denn anders und besonders?
Das ist eine spezielle Bibel mit dem Neuen Testament für Lkw-Fahrer, wo auch Lkw-Fahrer berichten, wie sie Jesus im Alltag erleben, wie er für sie Hilfe ist. Und ein Gebet ist auch speziell so für Lkw-Fahrer. Es gibt ja den Psalm 23, der gute Hirte, und der wurde umgeschrieben für Lkw-Fahrer.
Mhm. Jetzt kommen die natürlich aus sehr vielen unterschiedlichen Nationen. Wie machen Sie denn das? Wie kommen Sie überhaupt ins Gespräch und wie funktioniert es dann mit Text?
Also die Truckerbibeln, die haben wir schon in verschiedene Sprachen, deswegen.
16 verschiedene Sprachen, glaube ich.
Genau, geben wir mit. Und da sind wir sehr froh beim Truckertreff, dass wir in der Zwischenzeit Freunde, Mitarbeiter haben, die Russisch, Rumänisch können, Spanisch, sodass wir uns mit den Lkw-Fahrern auch unterhalten können. Mhm. Weil da merken wir, oder ich, mit meinem Deutsch, Schwäbisch komme ich da nicht ganz so weit.
Die Übersetzer sind dann schon notwendig, um überhaupt ins Gespräch zu kommen. Wie reagieren denn die Lkw-Fahrer, die kommen aus Bulgarien, Rumänien oder wo auch immer her, wenn sie erfahren, dass sie Ordensschwester sind?
Das ist eigentlich zweitrangig. Gut, wir haben ja keine Tracht, wir sind in Zivil, von daher fallen wir jetzt in dem Sinn auch nicht auf. Und da ist das Gespräch einfach zu wenig. Wenn, dann unterhalten wir uns eher mit dem Lkw-Fahrer oder geht es darum, auch zuzuhören. Mhm. Ich denke, das ist wichtig, dass die Lkw-Fahrer auch berichten können, wie es ihnen geht. Dass sie einfach jemanden haben, wo sie mal reden können, wo sie ein offenes Ohr finden.
Wie sehr gehen Ihnen die Geschichten manchmal nahe?
Also mich bewegt schon und ich konnte, früher hatte ich die Lkw-Fahrer so nicht auf dem Schirm. Ich merke, das ist einfach eine ganz andere Blase. Und aber da merke ich durch den Truckertreff, dass da schon meine Freude oder meine Liebe auch zum Lkw-Fahrer gewachsen ist. Und ich bin gern dabei und lade sie gern ein und ja, bin froh, dass wir diese Arbeit machen können.
Welche neue Perspektive haben Sie denn jetzt eingenommen oder gesehen durch den neuen Kontakt mit dieser Bubble, mit der Sie vorher nichts zu tun hatten?
Einfach zu sehen, wie Lkw-Fahrer leben, arbeiten, unter welchen Bedingungen auch, wie es in ihren Familien aussieht, welche Nöte sie haben. Und ich als Christ, als Christusträgerschwester kann auch diese Nöte auch vor Gott bringen, kann auch einen Lkw-Fahrer vor Gott bringen.
Hm. Weil Sie mich vorhin gefragt haben, was so ein schönes oder das schönste Erlebnis ist. Für mich ist eigentlich das schönste Erlebnis, wenn jemand bedrückt kommt und relativ schnell auch sich öffnet. Also das bin ich oft verwundert, wie einer einem wildfremden Menschen erzählt. Und wie ich dann im Laufe des Gesprächs merke, dass er aufatmet und sich bedankt und fröhlich seine Straße zieht. Also und wenn es nur einer ist, mit dem ich gesprochen habe an so einem Abend, denke ich ja, es hat sich gelohnt wegen diesem einen.
Jetzt haben Sie ja schon ganz viel beschrieben, wie wichtig es ist, ein offenes Ohr zu haben, einfach zuzuhören und so weiter. Sie haben aber auch was ganz Handfestes dabei, Steaks. Wie wichtig ist denn da die Versorgung mit Essen auf so einem Parkplatz?
Also das gehört für uns als erstes Zeichen dazu. Denn wenn Jesus mit Leuten ins Gespräch gekommen ist, in aller Regel bei der Tischgemeinschaft. Und wenn wir ihnen dann Steaks und Würste und andere Sachen und auch was zu trinken anbieten, das ist ein Zeichen der Gastfreundschaft und auch der Wertschätzung. Und leider ist es so, durch die babylonische Sprachenverwirrung, dass wir an dem Punkt nicht allen gerecht werden können, weil wir eben vielleicht diese eine Sprache jetzt eben gerade nicht sprechen oder übersetzen können. Und wenn die dann eben gestärkt und was getrunken haben, dann nehmen sie, glaube ich, auch etwas mit von dem, was wir ihnen mitgeben wollen. Mhm. Wertschätzung, Anerkennung und das macht uns auch glücklich.
Sie haben auch ein Plakat auf der Raststätte, auf dem steht groß Danke. Was wollen Sie damit ausdrücken und für wen ist das vor allem?
Ja, für die Lastwagenfahrer. Also das Danke, wir sagen Danke in vielen verschiedenen Sprachen. Und wir haben schon oft erlebt, dass Leute, also die Lkw-Fahrer kamen, das fotografiert haben und danach kamen und sagten, das haben sie noch nie erlebt. Also das posten wir jetzt überall, um zu sagen, hey, dort müsst ihr eigentlich, wenn es geht, hingehen. Weil wir eben das vom König der Landstraße von einem romantischen Beruf, wo man hat, ihnen zeigen will, ja, es gibt noch Leute, die euch wertschätzen und auch etwas schenken.
Also gibt es durchaus Lkw-Fahrer, die sagen, jetzt war ich schon 25 Jahre auf der Straße, das habe ich zum ersten Mal erlebt, dass ich hier so begrüßt werde und eingeladen werde.
Einfach diese Wertschätzung dann zu bekommen. Ne? Wenn die Lkw-Fahrer möchten, bekommen Sie von ihnen auch einen Segen mit? Wie sieht das aus?
Wir haben Segensbändel und da steht drauf, der Herr segne und behüte dich und binden den dann um, also sprechen den Segen zu, als sichtbares Zeichen, dass der Segen Gottes mit ihnen geht und sie beschützen soll bei dem auch nicht ganz ungefährlichen Beruf, den sie haben.
Sie beide waren ja bei der Planung der Autobahnkapelle, Christophorus heißt sie, auch mit dabei. Das steht ja quasi an der A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg auf dem Parkplatz der Kochertalbrücke. Was war Ihnen denn bei der Planung besonders wichtig?
Uns war damals wichtig, nachdem das eine Autobahn steht, nach der Öffnung der Ost-West-Grenze, dass sie sehr stark befahren ist, dass wir dort einen Ruheort schaffen, wo Menschen einfach sich erholen können und dann entspannter auch weiterfahren können, weil die Unfallgefahr sehr hoch ist auf der Autobahn, hört man immer wieder von schweren Unfällen, um da einfach einen Raum auch zu schaffen, wo Menschen zur Ruhe kommen können. Und das ist sehr schön, beim Spatenstich stand das Wort über dem Tag, ich will Frieden geben an dieser Stätte. Und wir merken, dieses Wort, ich will Frieden geben an dieser Stätte, ist tatsächlich dort spürbar. Und wir erleben das auch in den Einträgen. Es gibt ein Anliegenbuch, wo Menschen reinschreiben können. Und sehr viele schreiben rein, ich erlebe hier Frieden und Ruhe. Danke für diesen Ort, dass es so einen Ort gibt.
Was steht da noch drin in den Anliegenbüchern? Also werden ja pro Jahr mehr als ein Buch vollgeschrieben. Das ist ganz schön viel. Mit welchen Anliegen kommen die Menschen da?
Die sind sehr unterschiedlich. Einfach Dank. Dank für Bewahrung, auch dass sie gerade vom Unfall bewahrt worden sind. Oder im Winter hat mal jemand geschrieben, danke, dass es hier einen warmen Ort gibt. Wir mussten eine Pause machen und wir konnten uns hier im Warmen aufhalten. Auch sowas. Oder wir kommen von einer Trauerfeier und es tut gut, jetzt einfach nochmal innezuhalten, eine Kerze anzuzünden, einfach hier zur Ruhe zu kommen. Und wir haben hier Frieden gefunden. Oder manche schreiben auch Anliegen, also Wünsche rein oder ein Gebet, dass jemand krank ist, bitten, dass die Person wieder geheilt wird, gesund wird oder dass jemand eine neue Arbeitsstelle findet. Also total unterschiedlich und auch sehr viel in fremden Sprachen.
Was machen Sie mit den ganzen Eintragungen in den Büchern?
Also wir als Schwesternschaft haben einmal im Monat ein Abendgebet, in dem wir diese...
In der Kapelle.
In der Autobahnkapelle. Und wir schreiben, oder eine Schwester bereitet es vor, schreibt von den letzten 4 Wochen die Anliegen raus, den Dank und die Bitten. Und die ziehen wir auf dem Zettel ab. Und jeder, der dann zum Gebet kommt, kann dann auch für diese Anliegen beten.
Es sind ganz schön viele Kerzen schon angezündet worden in der Kapelle. Wie viele sind das insgesamt?
In den 10 Jahren sind es jetzt 126.000 Kerzen. Das heißt, durchschnittlich 30 Kerzen am Tag werden da angezündet. Und wir machen ja auch Sonntagsveranstaltungen. Und vorletzten Sonntag, wo wir das gemacht haben, sind morgens um 9:30 schon, glaube ich, 8 Kerzen angezündet gewesen.
Hat Sie das überrascht, wie viele Menschen da Kerzen anzünden?
Auf jeden Fall. Also wenn man denkt, dass hinter jeder Kerze irgendein Anliegen steht, ein Gebet für jemand oder einfach ein stilles Aufschauen zu Gott, finde ich diese Zahl ungeheuerlich. Und es zeigt, mit wie viel Sehnsüchte, mit wie viel Unruhe, mit wie viel Unfrieden die viele der Autofahrer unterwegs sind. Und es sind ja die wenigsten, die das planen. Oder es gibt schon einige, die sagen, wenn wir da fahren, fahren wir immer da vorbei. Aber die meisten kommen ja da zufällig vorbei, weil sie das Schild sehen oder weil sie Pipi machen müssen oder der Hund Gassi fahren. Mhm. Und ich sage dann auch manchmal, der liebe Gott hat viele Weisen, einen Menschen anzusprechen, um dann zufällig zu dieser Kapelle zu kommen und eben dann Ruhe zu finden, eine Kerze einzuzünden oder beim Trackertreff eben mit uns ins Gespräch zu kommen.
Kommen da Ihrer Erfahrung nach vor allem gläubige Menschen rein oder sind es manchmal auch Menschen, die mit der Kirche sonst gar nichts zu tun haben?
Auch das ist sehr unterschiedlich, aber ich glaube, der meiste Teil, die da kommen, sieht in aller Regel das Jahr über keine Kirche von innen, die meisten.
Das ist auch Ihre Erfahrung?
Habe ich auch den Eindruck.
Was glauben Sie, zieht die Menschen denn da an diesen Ort?
Also ich denke mal schon mal auch die Architektur, von außen ein schönes Gebäude. Und wir haben da ein Fensterband mit Buntglasfenster, sehr schön gestaltet. So die Regenbogenfarben mit verschiedenen Muster und das spricht die Menschen schon an. Und gerade im Winter, wenn es dann schon früher innen beleuchtet ist, dann sieht man die von außen und da gehen gerne die Leute rein. Und die Kapelle ist auch sehr hell, sehr ansprechend. Also das lest man auch im Anliegenbuch, dass Leute schreiben, oh, das ist so eine freundliche, helle Kirche, so ein heller Raum.
Ja, jetzt haben Sie ja vorher schon viel über die Lkw-Fahrer gesprochen, was Sie bewegt. Sie haben ja dort auch Kontakt mit normalen Menschen, die jetzt keine Lkw fahren. Was für Geschichten hören Sie denn von Ihnen?
Uns war es, also zunächst hatten wir gedacht, die Autobahnkapelle ist für die, die auf der Autobahn unterwegs sind. Aber im Nachhinein hatten wir dann mitbekommen, dass auch doch eine ganze Reihe Menschen auch von der Umgebung, von Schwäbisch Hall, Kreisheim, die Kapelle aufsuchen, die uns immer wieder rückmelden, wenn es mir nicht gut geht, habe ich einen Ort gefunden, wo ich hingehen kann. Ich kann in die Autobahnkapelle gehen, sie ist tagsüber offen, da ist eine Anonymität. Und manche haben schon gesagt, ich habe gebetet, dass ich, wenn ich heute hinkomme, dass ich allein drin sein kann. Und dass sie das erlebt haben, in der Zeit kam dann tatsächlich niemand rein, dass sie da einfach gestärkt werden und dann wieder ja, mit Zuversicht wieder ihren Weg gehen.
Und wir haben einmal im Jahr ein Tragertreff-Konzert mit einer kleinen Musikgruppe. Und da laden wir auch über die Medien, bei uns über die Zeitungen ein. Und da kommen also jedes Jahr immer mehr von der Umgebung. Und dann haben wir ja auch noch ein anderes Format, viermal am Sonntag, wo wir aber auch ganz bewusst bewerben, dass auch Leute aus der Umgebung, die sonst vielleicht nicht so in die Kirche gehen, eben dieses Angebot wahrnehmen können.
Welche Geschichten haben Sie denn schon von normalen Reisenden gehört, mit denen Sie dort ins Gespräch gekommen sind?
Ach, ganz bunte Mischung von Ehepaare, die in Urlaub fahren und sich dann nachher bedankt haben für das Gespräch und gesagt haben, ja, wir sind über Corona aus der Kirche, also aus unserer Kirche quasi rausgeflogen oder haben Abstand bekommen. Und jetzt nehmen wir das in Urlaub mit für uns und auch die Tragerbibel, dass wir da wieder einen Anfang machen wollen. Aber auch Leute, also eines meiner eindrücklichen Erlebnisse war, einer kam dorthin, weil er kommt aus der Ecke, wo es gebaut wurde, die Autobahnbrücke, ist er mit seinen Eltern immer dorthin gekommen. Die Eltern sind verstorben und er wollte einfach nochmal Abschied nehmen, da hinkommen. Und über mehrere Versuche hat er sich dann einladen lassen und da hat man eben erzählt, wenn er nicht feige gewesen wäre, dann würde er wie seine Kumpels nicht mehr am Leben sein, sondern hätte Suizid gemacht. Also wir konnten dann ein wirklich gutes Gespräch miteinander führen und auch er, habe ich den Eindruck gehabt, ist wieder entlasteter seine Straße fröhlicher gefahren.
Wie schwer ist es für Sie manchmal mit solchen schweren Themen dann auch umzugehen?
Naja gut, ich bin auch Notfallseelsorger. Ich habe es auch gelernt, da etwas professionell damit umzugehen. Aber manche Dinge bewegt einen schon dann für Zeiten. Aber für mich ist auch ganz wichtig, weil in aller Regel sehe ich ja diesen Menschen nur einmal. Und ich bringe den auch im Gebet, bringe ich den Menschen vor Gott und sage, jetzt, lieber Gott, das ist jetzt deine Geschichte und dein Problem, dass eben dieser Vorsatz oder diese Entlastung, was er erlebt hat, jetzt nicht eine Eintagsfliege bleibt, sondern eine Gemeinde aufsucht oder in eine Beratung geht, dass es wieder besser weitergeht, wie er gekommen ist.
Es gibt ja 44 Autobahnkapellen in ganz Deutschland. Was ist denn so die Tradition eigentlich dahinter?
Die Tradition ist, dass Menschen eben auf der Autobahn einen Rastplatz für die Seele finden können. Also das ist unser Logo der Autobahnkirchen.
Sie haben ja vorhin das Thema Verkehrssicherheit schon angesprochen. Das ist auch für Sie ein wichtiges Ziel, also dass Menschen die Ruhe finden, um dass der Verkehr sicher ist. Funktioniert das wirklich, glauben Sie?
Ich denke schon. Es wird ja auch vorgeschrieben, dass man nach gewissen Zeiten eine Ruhepause einlegt. Und wenn ich dann noch einen angenehmen Ort habe, wo ich die Ruhezeit verbringen kann, dass ich dann gestärkt auch weiterfahren kann.
Ihr Team besteht ja aus 20 Personen der Ehrenamtlichen, die diese Trucker-Treffs auch machen. Sie sagen, das ist viel zu wenig. Warum?
Warum? Weil wir noch viel mehr Sprachen bräuchten. Also es ist ja eine bunte Mischung und eigentlich bräuchte man von allen osteuropäischen Sprachen bräuchte man einen Mitarbeiter, der das übersetzen kann. Und mir bricht es manchmal fast das Herz, wenn ich sehe, beim letzten Mal sind einige polnische Lastwagenfahrer dagestanden, die haben sich zwar am Steak und am Getränke erfreut, aber wir konnten mit denen nicht reden. Gut, es gibt Übersetzungs-App, aber da kann ich nur fragen, wo kommst du her, was hast du geladen und so. Aber eigentlich wollen wir ja mehr. Und von daher wäre unser Wunsch wir suchen Leute, die irgendeine osteuropäische Sprache sprechen.
Ja, was wünschen Sie denn den Lkw-Fahrern, die an dieser Raststätte Halt machen?
Dass sie durch die Autobahnkapelle auch eine Gotteserfahrung machen, dass sie einfach mit Hoffnung und Zuversicht ihre Wegstrecke fahren können.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide da waren. Seelsorge an der Autobahn für Trucker und Reisende. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.